Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund des Gardemaßes unseres Referenten spreche ich hier mit dem Handmikrofon, weil wir das ja alles schon korrekt eingestellt haben. Aber ich denke, Sie können mich ja alle sehen und auch alle hören. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal in eigener Sache ein paar Kleinigkeiten sagen. Zunächst mal, ich bin Norman Gutschow, ich bin in diesem Haus für die Veranstaltung zuständig und freue mich, dass wir uns unserer Auftaktveranstaltung so ein riesiges Publikum haben. Ich darf Ihnen sagen, dass ich mehr Leuten absagen musste, als bei der Dezemberveranstaltung da waren. Das ist natürlich ein schöner Erfolg für unsere Institution und freut uns auch, dass das so angenommen wird. Ich darf Ihnen aber allen versichern, und ich sehe hier auch den einen oder die andere, denen ich auch schon mal absagen musste. Wenn Sie also von mir Nachricht erhalten, dass wir überbucht sind, nehmen Sie das bitte niemals persönlich. Es hängt damit zusammen, dass wir eben hier doch scheinbar gute Referenten haben, dass es Ihnen hier gefällt und dass wir natürlich auch ein sehr, sehr gutes Publikum haben, das immer niveauvoll mitdiskutiert. Dafür erstmal vielen Dank und ich hoffe auch auf Ihr Verständnis, wenn so etwas mal vorkommt. Wir gehen da auch nicht nach Namen, Rang und Person. Selbst zu unserem Jubiläum, und das kann unser Stiftungsratsvorsitzender auch bestätigen, haben wir selbst Bundestagsabgeordneten, Journalisten und anderen sogenannten Prominenten absagen müssen. Also fühlen Sie sich da nicht zurückgesetzt. Hier wird nicht sozusagen nach der Anschauung gegangen, sondern rein danach, wer sich zuerst angemeldet hat, darf auch kommen. Damit sozusagen schließe ich hier den formalen Teil und darf Ihnen im Namen unseres Leiters Dr. Fenske, der aus familiären Gründen heute nicht da sein kann, und natürlich im Namen aller Mitarbeiter BDK ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2018 wünschen. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind und ich hoffe für Sie auf ein erfolgreiches und gutes Jahr. Der Erfolg einer Institution wie der unseren hängt natürlich auch davon ab, dass man qualitativ gute Personen hat, die hier sprechen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch den Referenten des heutigen Abends ganz herzlich begrüßen, Dr. Alexander Grau. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben ausverkauftes Haus. Herr Grau sitzt schon in den Startlöchern. Aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, kommen Sie ruhig hier vor, setzen Sie sich hier gerne mit Ihrem Hocker rüber. Kein Problem. Müssen wir so machen, meine Damen und Herren. Wer schon öfter hier war, kennt das ja. Ich gehe davon aus, dass alle Alexander Grau kennen. Deswegen ist auch diese Hütte so voll. Aber dennoch muss ich ihn natürlich vorstellen. Alexander Grau ist 1968 in Bonn geboren worden. Auf dieses 1968 werden wir noch zurückkommen. Er ist danach aufgewachsen in Schönhessen in Wiesbaden, hat dort selbst Abitur gemacht am Gutenberg-Gymnasium, was natürlich zu unserer Bibliothek wunderbar passt. Hat dann den Wehrdienst abgeleistet und ist dann nach Berlin gekommen. Er ist also sozusagen ein alter Berlin-Profi, hat hier studiert, und zwar Philosophie und Linguistik an der Freien Universität und hat, weil es so erfolgreich lief, auch ein Promotionsstudium bekommen und hier auch zum Dr. Phil promoviert im Jahre 1998. Und seine Promotion, Ein Kreis von Kreisen, Hegels postanalytische Erkenntnistheorie, ist auch 2001 bei Mentes erschienen. Kann man auch käuflich erwerben, aber ich darf gleich warnen, ist nur was für Kenner. Ab 150 aufwärts habe ich gesehen. Aber das zeigt auch schon, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der auch im Philosophischen nicht nur als freier Autor und Journalist arbeitet, sondern die Sachen auch tief durchdacht hat. Im Anschluss an die Promotion führte ihn ein Forschungsaufenthalt nach München, wo er heute lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Und seit dieser Zeit arbeitet er auch als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er schreibt vor allem über Kultur- und Ideengeschichte, über Philosophie natürlich, über Theologie, Kulturgeschichte der Moderne und auch über Medienwissenschaften. Er hat Artikel geschrieben für die FAZ, die Süddeutsche, Brand 1, natürlich auch für Fachzeitschriften. Es war schon erwähnt, die Hegel-Dissertation, für das Hegel-Jahrbuch natürlich und für die Kant-Studien. Aber vor allem, und ich denke, damit ist er der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, hat er eine Kolumne im Monatsmagazin Cicero, das heißt Grauzone. Und da kommen wir jetzt auch wieder auf die 68er zurück, denn die aktuelle Grauzone geht über die 68er, die hier ihr 50-jähriges, ja, sagen wir mal, Jubiläum feiern und heißt die Rechtfertigungsideologie enthemmter Konsumkinder. Finden Sie auch im Netz bei cicero.de oder Sie können auch über die Internetseite von Dr. Alexander Grau gehen, alexandergrau.de. In diesem Zusammenhang kann man, glaube ich, auch das heutige Werk sehen, das Alexander Grau vorstellen wird, Hypermoral. Da denkt der Konservative natürlich sofort an Gehlen. Gehlen hat ja besonders in Reaktion auf die 68er, 1969 sein Buch Moral und Hypermoral geschrieben. Und Sie, lieber Herr Grau, hatten mir ja schon im Gespräch gesagt, dass sich einiges dort Gehlen verdankt, auch wenn Sie ihn nicht direkt zitieren. Aber das ist ja auch die Kunst. Es handelt sich hier nicht um ein wissenschaftliches Werk, sondern um ein wunderbares Essay-Bändchen. Und zwar Essay hier im besten Sinne des Wortes, eben kurz, knapp, prägnant, die, ich sage mal, mit Karl Jaspers geistige Situation der Zeit auf den Punkt zu bringen. Damit möchte ich aber genug über das Buch und den Autor gesagt haben und ihm jetzt selber das Wort übergeben, damit er Ihnen etwas über das Buch erzählen und auch ein paar Passagen daraus vorlesen kann. Und danach haben Sie natürlich wie immer die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und deswegen nochmal ganz herzlich willkommen, Dr. Alexander Grau.
Ja. Wunderbar. Ich schenke mir erstmal ein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es macht ja fast etwas verlegen, dieser große Zuspruch. Aber auch von mir erstmal natürlich alles Gute und Glück und Gesundheit für das neue Jahr. Vielen Dank. Zunächst an Sie, Herr Gutschow, für die überaus schmeichelhafte Begrüßung und die freundliche Einladung hier in die Bibliothek des Konservativismus. Verstehen Sie mich alle oder muss ich näher ans Mikrofon ran? Gut.
Sagen Sie los.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und nun endlich auch mal von dieser wunderbaren Freier-von-Stein-Ausgabe zu stellen, die ich eigentlich bisher nur von YouTube kannte. Jetzt stehe ich also wirklich mal hier. Und ich habe gedacht, das muss da hinten ein Brockhaus sein. Das ist tatsächlich ein Brockhaus. Es ist sehr ehrenvoll, hier zu stehen. Vielen Dank noch einmal. Der heutige Abend ist ja eigentlich eine Buchvorstellung und ich könnte es mir natürlich nun einfach machen und einfach drauf loslesen. Da mein Büchlein, wie Sie sehen, aber eher schmal ist und ich als Autor natürlich auch Interesse habe, dass Sie es kräftig kaufen, wäre es jetzt etwas unklug, sofort loszulesen, dann wäre ich nämlich am Ende der Veranstaltung fast durch. Daher werde ich vorher etwas noch zu meiner Motivation sagen, weshalb ich dieses Büchlein geschrieben habe und etwas anders in das Thema einführen, als ich es in das Buch oder in dem Buch selber tue. Vielleicht hilft das ja, das Gesagte oder das, was ich dann später vorlesen werde, noch mal ein bisschen anders einzuordnen und zu kontextualisieren. Zunächst einmal aber will ich damit beginnen, dass es überaus bemerkenswert ist und vielleicht auch ein Symptom unserer Zeit, dass ein Buch über Hypermoralismus, also immerhin ja eine kritische Auseinandersetzung mit einem irgendwie ja zu viel an Moral, ausgerechnet in einer Institution stattfindet, die sich auch dem Konservativismus verschrieben hat. Konservative, das waren ja doch auch immer die Hüter der Moral, diejenigen also, die sich gegen den Verfall der Werte wendeten, gegen Zügellosigkeit und moralischen Laissez-faire. Es muss sich also einiges in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur gewandelt haben, wenn Konservative plötzlich den Eindruck haben, und ich hoffe, ich interpretiere Ihr Interesse an meinem Buch jetzt nicht falsch, es gäbe gleichsam tatsächlich so etwas wie einen Überschuss an Moral oder zumindest an einer bestimmten Form von Moral in unserer Gesellschaft. Was ein erstaunlicher Wandel. Der Konservative hat sich von einem Verteidiger herrschender Moral zu ihrem Kritiker entwickelt. So kommt es, dass man heutzutage mitunter den Eindruck hat oder haben kann, die Konservativen seien sozusagen die neuen Liberalen, die die Freiheit des Einzelnen gegen die Zumutung der herrschenden Ideologie verteidigen, auch wenn sich einige Konservative in der Tradition Molas natürlich immer noch in der Pose des Liberalismus-Beschimpfers gefallen. Diese Koinzidenz von konservativer Freiheitsverteidigung und latenten konservativen Misstrauen gegenüber dem Liberalismus hat vor allem eine Ursache, die Umkehrung der althergebrachten Machtverhältnisse. Denn erstmals in der Geschichte der Moderne, vielleicht von kurzen revolutionären Epochen einmal abgesehen, sind Konservative dauerhaft in die Rolle der Opposition geraten. Die herrschenden Eliten der Gegenwart in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, sind fast durchaus progressiv. Das gilt für die Wirtschaft, für die Medien, die Wissenschaft, den Kulturbetrieb. Dezidiert konservative Meinungen finden sich heutzutage fast nur außerhalb dieser relevanten gesellschaftlichen Systeme. Das ist durchaus neu. Man tritt dem Konservativismus sicher nicht zu nahe, wenn man in dem Abwehrkampf, den der traditionelle Konservativismus gegen die Kräfte der Moderne führte, vor allem auch eines sieht, die Bewahrung überlieferter Privilegien einer alten Elite und ihrer Anhängerschaft. Insofern muss man den Verlust an Deutungshoheit, den der Konservativismus im späten 20. Jahrhundert erfahren hat, geradezu als Befreiung von der verunglimpfenden Bürde des Privilegiertseins empfinden. Erst jetzt unter den Bedingungen einer etablierten linksliberalen Elite entfaltet der Konservativismus sein aus meiner Sicht eigentlich subversives Potenzial und damit auch die freiheitliche Botschaft, die immer schon in ihm steckte. Denn der Konservativismus verkündet eine für die Neuzeit, zumal für die Moderne ja geradezu skandalöse, zugleich aber zutiefst befreiende Botschaft: Fortschritt ist vermeidbar. Wir sind eben nicht in ein metaphysisches Hamsterrad der Progression gezwungen, das, wie die Progressiven gerne behaupten, uns quasi zwangsläufig, also mit naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit, in eine goldene Zeit führt, deren Wert vor allem darin zu liegen scheint, auf irgendeine diffuse Art modern zu sein. Der Konservative weiß, dass der Fortschritt von Menschen gemacht wird und keiner Geschichtsmetaphysik unterliegt. Die Zukunft ist eben nicht alternativlos, auch wenn einige Thinktanks, Stiftungen, Manager, Entwicklungsabteilungen und Silicon Valley-Ideologen uns das immer wieder einzureden versuchen. So gesehen ist der Konservative ja der Anarchist unserer Zeit, der den deterministischen Vorstellungen der Progressiven sein karnevaleskes Veto entgegenschleudert und uns befreit von der einfältigen Steigerungsideologie der Fortschrittsgläubigen, nach der die Zukunft einfach in der permanenten Überbietung des schon Vorhandenen liegt. Noch mehr Diversität, noch mehr Flexibilisierung, noch mehr Globalisierung, noch mehr Individualisierung. Denn dieses Bild ist, wie gesagt, nicht nur einfältig, es trägt auch totalitäre Züge. Es zwingt den Menschen nicht nur in einen angeblich alternativen Geschichtsverlauf, vor allem suggeriert es die Überlegenheit einer als globalgeschichtliches Telos ausgewiesenen Universalmoral. Das Ziel der Geschichte, so wird suggeriert, ist eine Weltgesellschaft, in der sich alle Bindungen, historische, räumliche, soziale, biologische sogar, aufgelöst haben. Propagiert wird das hochgradig flexible Individuum, das sein Selbstbild permanent zur Disposition stellt und sich immer neu erfindet. Seine Identität bezieht es nicht aus seiner kulturellen Überlieferung oder seiner Tradition, sondern aus sich stetig umbauenden sozialen Netzwerken. Der Wertewandel selbst wird zum Wert erklärt. Dieser Apotheose der auf Dauer gestellten Transformation widerspricht nun der Konservative, indem er auf das Recht des Individuums pocht, nicht flexibel sein zu müssen und der Ideologie der Offenheit zu widerstehen. So wird der Konservative zum Freiheitskämpfer gegen die verordnete Welt der absoluten Entgrenzung und Zwangsemanzipation und damit zwangsläufig zum moralischen Nonkonformisten. Das ist allein auch deshalb interessant, weil dieser moderne Konservative einige heilige Kühe des traditionellen Konservatismus aufgeben muss. Pochten traditionelle Konservative auf den Universalismus der überlieferten Moral gegen den vermuteten Pluralismus der Linken, so sind es nun die Konservativen, die den Pluralismus gegen einen moralischen Universalismus verteidigen. Beklagten Traditionskonservative den Individualismus der Moderne, so ist es heutzutage der Konservative, der das Recht des Individuums auf persönliche Entfaltung gegen die Ideallebensläufe des gesellschaftlichen Mainstreams verteidigt. Und das ist vielleicht eben auch der Grund dafür, dass Konservative oder am Konservativismus Interessierte sich für ein Buch interessieren, das ein zu viel einer Moral kritisch hinterfragt. Wie kam ich nun zu dem Thema? Nun, Herr Gutschow hat es ja schon angedeutet. Ich begann hier an der FU in Berlin Philosophie zu studieren. Und wie jeder gute Student im Grundstudium besuchte ich auch die obligatorischen Seminare in praktischer Philosophie, also Vulgoethik. Ich besuchte also Seminare über Utilitarismus und analytische Ethik, über die Ethik der Aufklärung und Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle und so weiter und so weiter. Aber irgendwie hat mich das immer dann doch intellektuell gelangweilt. Weshalb das so war, habe ich allerdings in meinem Grundstudium gelernt. Immerhin das, ich bin in philosophischen Fachtermini ausgedrückt einfach ein harter Emotivist, wie ich feststellen musste. Also das heißt auf gut Deutsch, jemand, der davon überzeugt ist, dass es sozusagen keine moralische Erkenntnis im harten Sinne gibt, dass die Rede von der Existenz irgendwelcher Normen und deren rationale Erkenntnis keinen rechten Sinn ergibt und der davon überzeugt ist, dass moralische Urteile eben Ausdruck einer persönlichen Einstellung sind und im Grunde nicht letztlich rational begründbar. Ich bin also so etwas wie ein moralischer Antirealist und war dann gleichzeitig demgegenüber, wie ich dann feststellen musste, ein erkenntnistheoretischer Realist in Bezug auf die Welt. Also das ist jemand, der schon meint, also dass es all diese Gegenstände, Stühle, Bäume und Eichhörnchen, die draußen in der Welt so rumlaufen, dass es die tatsächlich wirklich gibt. Wer sich an deutschen Universitäten oder philosophischen Instituten ein bisschen auskennt, auch in den 90er Jahren, der weiß, dass ich damit ziemlich allein stand. Normalerweise, interessanterweise, hatte sich dann so ein Zeitgeist eingeschlichen, der gerade das Gegenteil behauptet. Also der von einer ziemlich starken Normativität ausgeht, auch davon ausgeht, dass das rational verhandelbar ist und dass es dort Möglichkeiten gibt, aber im gleichen Atemzug quasi die Erkenntnis oder die rationale Erkenntnis der Wirklichkeit skeptizistisch in Zweifel stellt. Hinzu kam dann ein intellektuelles Schlüsselerlebnis. Ich hatte also wie viele an der Philosophie Interessierte vor meinem Philosophiestudium dies und das gelesen. In meiner Jugend natürlich die französischen Existenzialisten und Nietzsche und davon ausgehend dann Kant und andere Klassiker der Philosophie. Aber während meines Studiums, damals lehrte noch Ernst Tugendhat an der FU, gerieten mir dann die Schriften Wittgensteins in die Hände. Das ist jetzt kein herausragender Autor des Konservativismus, ist mir klar. Aber wobei, er war ein sehr konservativer Mensch. Und das war, wie gesagt, für mich sozusagen das intellektuelle Schlüsselerlebnis, weil das hatte ich noch nicht gelesen. Das fand ich wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig spannend. Und ich hatte so das Erlebnis, das ist es. Wenn ich auch noch nicht genau sagen konnte, was eigentlich, aber das ist, den Eindruck hatte ich dann schon. Ich bemerkte, dass ich sozusagen mit Wittgenstein ganz gut dieses unangenehme Gefühl erklären konnte, was ich in Bezug auf die philosophischen Theorien, die damals im Umlauf waren und auch nach wie vor sind, die ich damit hatte. Und ich bemerkte in gewissem Sinne, dass ich einem Missverständnis aufgesetzt war. Also diese ganzen Kommilitonen, Philosophiedozenten und Philosophen um mich herum, die waren wirklich an philosophischen Problemen interessiert. Also die meinten, die Philosophie ist eine Methode, um wissenschaftlich oder rational nach Möglichkeit tatsächlich irgendwelche Probleme zu lösen, also tatsächlich Erkenntnisse zu gewinnen. Und Wittgenstein war nun ein wunderbares Handwerkszeug dafür zu zeigen, dass das ein großer Irrtum ist. Also, und ich war einfach interessiert an diesen Glasperlenspielen, also an der philosophischen Theoriebildung und an den philosophischen Diskursen, wie man vielleicht sagen würde. Und daraus entstand eine gewisse innere Distanz zu dem philosophischen Betrieb und auch zur zeitgenössischen Philosophie. Hinzu kam dann noch natürlich eine private Ebene, also aus professioneller Sicht interessiert mich dann eigentlich die Ideologien, die Ideologiegeschichte, wie diese funktionieren, wie diese Diskurse eigentlich laufen. Weshalb sind sehr intelligente Menschen sehr felsenfest von irgendeiner Ideologie überzeugt oder einer philosophischen Position. Und dann, wie gesagt, kam noch ein privater Aspekt hinzu. Vor vielleicht 15 Jahren, so mit Mitte 30 vielleicht ungefähr, hat man dann Freunde und bekanntes Umfeld, das sich dann nach und nach sozial etabliert. Man hockt nicht mehr in irgendwelchen WG-Zimmern rum, sondern in Eigentumswohnungen oder in eigenen Häusern, wenn man eingeladen wird. Und ich merkte plötzlich, also dass diese Leute immer noch sprachen wie in ihrer WG. Ja, also die waren zwar längst etablierte Bürger, aber es waren dieselbe linksliberale Phrasiologie, die angewandt wurde. Das fällt einem erstmal auch gar nicht auf, weil man ja permanent sich da drin bewegt. Aber irgendwann hatte ich ein großes Befremdungserlebnis. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also was passiert denn hier eigentlich? Und wie funktioniert dieser Zeitgeist? Und wie kommt es, dass diese Leute das immer noch, also marxistisch gesprochen können wir ja sagen, gegen ihre objektiven Klasseninteressen sozusagen, ja, immer noch reproduzieren. Ja. Ein sehr interessantes Phänomen. Und das alles zusammengenommen führte mich dann zu der Problematik, die ich auch in diesem Buch behandle. Damit habe ich so ein bisschen auch vielleicht privat, mit einem privaten Einblick und in meinen Werdegang erläutert, wie ich zu dieser Fragestellung kam. Ich möchte jetzt im Weiteren so verfahren, dass ich vorlese. Ist dann immer etwas schwierig, Ausschnitte auszuwählen. Ich kann es Ihnen ja kurz die Gliederung des Buches vorstellen, um dann meine Auswahl ein bisschen zu begründen. Ich fange also in den ersten drei Abschnitten, die sind alle nicht lang, das Büchlein ist dünner, jeweils 15 Seiten oder so, mehr mit eher einer theoretischen und anthropologischen und kulturgeschichtlichen Herleitung der Schlüsselbegriffe an. Was ist eigentlich Moral? Wie ist sie entstanden? Welche Funktion hat sie? Wann kam die Ethik hinzu? Was bedeutet Ethik? Und wann kippte das alles in das, was wir Moralismus und dann vielleicht Hypermoral nennen? Diese Kapitel klammere ich jetzt etwas aus. Das ist nicht hochtheoretisch, kann jeder lesen. Man braucht, glaube ich, keine allzu große akademische Fortbildung, aber da es etwas abstrakter ist und wir vielleicht etwas konkreter an Alltagsphänomenen diskutieren wollen, dann überspringe ich das und komme dann quasi zu dem zweiten Teil des Buches, der sich dann eben etwas mehr soziologischer oder alltagssoziologischer gibt und tatsächlich gesellschaftliche Phänomene analysiert. Und ich mache vier Hauptursachen für den titelgebenden Hypermoralismus verantwortlich. Das eine ist die Säkularisierung, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass Moral oder der Moralismus so etwas wie ein Religionsersatz geworden ist, sagen Moralismus als Religion für alle, die an nichts mehr glauben, aber an etwas glauben wollen. Und sich natürlich eine gewisse Ethik bewahren wollen. Dann den Hypermoralismus als Produkt der Individualisierungsprozesse, deren Zeugen wir ja nicht erst seit 68 oder sowas sind, sondern seit vielleicht, ja, seit der Aufklärung kann man jetzt drüber streiten, ist die Romantik schuld, ist es schon früher, keine Ahnung, aber irgendwie seit dem 18. Jahrhundert befinden, oder auch schon früher, seit der Renaissance könnte man ja auch sagen, befinden wir uns also in einem westlichen Gesellschaften in großen Individualisierungsprozessen, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich sind. Das dritte ist dann diese Entstehung der so häufig zitierten Massengesellschaft, ohne die, denke ich, dieses Phänomen Hypermoralismus nicht vorstellbar ist. Und der Untertitel, die neue Lust an der Empörung, konzentriert sich dann genau auf diesen Aspekt der Empörung. Weshalb ist das alles so empörend? Oder empört so, oder weshalb haben wir so einen erregten Diskurs? Das ist die vierte Bedingung für den Hypermoralismus. Das sind nämlich die Massenmedien, ohne die das nicht funktioniert. Wie gesagt, also diese ersten drei Abschnitte oder den ersten Teil, den erspare ich uns. Ich schlage also vor, dass ich kurz die Einleitung vorlese, um also auch nochmal in das Thema in der Form einzuleiten, wie es hier im Buch geschieht. Und dann beginne ich einfach mit dem Individualismus und komme dann wahrscheinlich auch noch zur Massengesellschaft, weil das, denke ich, so die beiden Schlüsselkapitel sind. Wir leben im Zeitalter der Hypermoral. Das ist zunächst nicht wertend gemeint. Das ist eine nüchterne Feststellung. Zumindest in den westlichen pluralistischen Gesellschaften genießen moralische Begründungen des politischen und gesellschaftlichen Handelns eine historisch einzigartige Reputation und Relevanz. Nicht, dass in anderen Epochen moralisch begründete Handlungen und Restriktionen keine Rolle gespielt hätten, im Gegenteil. Doch erstmals in der abendländischen Kulturgeschichte ist Moral heutzutage nicht länger Ausdruck eines übergeordneten, normierenden Wertesystems, wie etwa der Tradition oder einer Religion. Der moderne moralische Diskurs kreist vielmehr ausschließlich um sich selbst. Moral wird selbstbegründend. Als moralisch gilt das, was aufgrund moralischer Erwägungen als moralisch gilt. Das ist nicht nur zirkulär, sondern zugleich autoritär. Moral bekommt eine meinungsbildende Monopolstellung. Alle anderen rationalen Erwägungen werden diskreditiert. Technische, wissenschaftliche oder ökonomische Probleme werden zu moralischen Fragen umgedeutet und in ein Jargon aufgekratzter Moralität überführt. Insbesondere Möglichkeiten der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung sind, zumal in Deutschland, kaum noch sachlich zu diskutieren. Wer, um nur ein Beispiel zu nennen, hierzulande die Chancen der Gentechnologie in der Medizin und in der Landwirtschaft diskutieren möchte, der hat von vornherein verloren. Denn allein dieses Ansinnen gilt als Häresie. Hier hat man nicht nachzudenken, hier hat man sich zu bekennen. Erstaunlich daran ist weniger die Moralisierung von Sachfragen an sich, sondern vielmehr die Kompromisslosigkeit, mit der das geschieht. Denn natürlich kann man so ziemlich jede private oder gesellschaftliche Frage auch moralisch betrachten. Die Penetranz und Ausschließlichkeit, mit der das heutzutage in westlichen Gesellschaften geschieht, ist jedoch auffällig und erklärungsbedürftig. An dieser Stelle könnte man natürlich einwenden, wo ist eigentlich das Problem? Ein zu viel an Moral kann es schließlich nicht geben. Ist es nicht ein Gewinn, wenn moralische Probleme nicht zynisch wegdiskutiert werden? Und ist es nicht ein Fortschritt, wenn moralische Fragen nicht auf Grundlage irgendwelcher Traditionen oder bestehender Ressentiments diskutiert werden, sondern auf Basis einer, im besten Fall, universalen ethischen Vernunft? Handelt es sich dabei letztlich nicht um einen Triumph der Aufklärung ein Sieg der vernunftorientierten Argumentation über Vorurteile und willkürlich gesetzte Normen? So könnte es sein. Doch leider täuscht der Eindruck. Die Inbrunst und die Emphase, mit der nicht nur hierzulande gesellschaftliche Fragen moralisch hochgekocht werden, zeigt, dass es mitnichten um die Etablierung rationaler Erwägungen und nüchterner Entscheidungsprozesse geht. Vielmehr dient die Moralisierung quasi aller gesellschaftlichen und politischen Fragen der Emotionalisierung und damit der Massenmobilisierung im Kampf um die öffentliche Meinung. Genauer gesagt, massenmedial geprägte Demokratien modernen Zuschnitts können Sachfragen kaum anders kommunizieren als im Modus der Erregung und Empörung. Das liegt in ihrer Logik. Und nichts empört und erregt so sehr wie der Streit um das Gute. Doch moralische Debatten haben nicht nur ein enormes Emotionalisierungspotenzial. Indem sie Gefühle mobilisieren, entlasten sie zugleich vom Nachdenken. Das macht sie so erfolgreich. Moralische Normen bilden das Wohlfühlbecken, in dem die Seele des modernen Menschen munter planscht, den intellektuellen Wellnessbereich, in dem sich das Gemüt beschützt sieht von den kalten Winden rationaler Begründung und nüchterner Erwägung. Moral fühlt sich jedoch nicht nur gut an, sie verschafft auch eine wunderbare rhetorische Ausgangsposition, mit der man etwaige Gegenargumente im Keim ersticken kann. Wer es wagt, zumindest in Erwägung zu ziehen, ob Atomkraft vielleicht doch eine sinnvolle Übergangstechnologie ist, wer, wie ein ehemaliger Bundespräsident, darauf hinweist, dass es notwendig sein könnte, die Freiheit der Handelswege, also wirtschaftliche Interessen, mit militärischen Mitteln zu verteidigen, wer gegen Quotenregelung argumentiert oder dafür, dass Einwanderungspolitik sich an den Interessen des aufnehmenden Staates zu orientieren hat, der bekommt umgehend den geballten Zorn der Empörten und Selbstgerechten zu spüren. Und da Moralisten in dem Bewusstsein leben, das Gute an sich zu vertreten, sind etwaige Kritiker zum verbalen Abschluss freigegeben und werden, je nach Thema und Ausgangslage, als neoliberal, kapitalistisch, militaristisch, sexistisch oder zumindest als verantwortungslos gebrandmarkt oder als rechts. Damit trägt der grassierende Moralismus nicht nur einer intellektuellen Vereinfachung, sondern auch zu einer extremen Ideologisierung aller möglichen Debatten und Streitfragen bei. Seine rhetorische Schlagkraft und Vehemenz gewinnt er dadurch, dass er zum letzten Gewissheitsanker einer Gesellschaft wird, die zutiefst verunsichert ist von der Kontingenz aller Institutionen und Sinnangebote. Allein der Glaube an das Gute scheint die letzte Gewissheit all jener zu sein, die ansonsten an gar nichts mehr glauben. Moral ist unsere letzte Religion. Das ist auch der einfache Grund dafür, dass die Kirchen ihrerseits Religion im Wesentlichen auf Moral reduziert haben. Auch die glauben an nichts anderes mehr. Entsprechend wird das Gute zum Fetisch unserer halb aufgeklärten Gesellschaft. Zum Zaubermittel, das allein den Kontakt zu einer höheren Sinnwelt zu garantieren scheint. Doch Religionen kennen nur Fromme oder Ketzer, Gläubige oder Verblendete. So hält mit dem Moralismus eine manichäische Rhetorik Einzug in die gesellschaftlichen Debatten. Es gibt nur noch hell und dunkel, das Reich des Lichtes oder das der Schatten und unbedingten Glauben an den heilsgeschichtlichen Sieg des Guten. Wer sich der herrschenden Moral und ihrer aufgeblasenen Selbstgewissheit verweigert, hat nicht nur einfach eine andere Meinung, er wird zum Heretiker. Der Moralismus wandelt sich zum Hypermoralismus, also der Utopie einer ausschließlich nach rigiden moralischen Normen organisierten Gesellschaft. Hypermoralismus als Produkt des Individualismus. Der Mensch möchte Individuum sein. Deshalb geht jede Verbesserung der ökonomischen Lebensbedingungen mit einem Mehr an Individualismus einher. Man kann es auch anders formulieren: Kollektivismus ist ein Produkt der Not. Solange die Menschen aufeinander angewiesen bleiben, kultivieren sie eine Ideologie des Wir. Sobald aber die technischen und ökonomischen Entwicklungen es zulassen, beginnt der Mensch, sich zu emanzipieren. aus sozialen Hierarchien, festgelegten Rollenmustern oder von tradierten Verhaltenskodizes. Da die ökonomischen Bedingungen bis zur Industrialisierung nur gesellschaftlichen Eliten ein unabhängiges Leben ermöglichten, blieben Individualismus, Emanzipation und Eskapismus über Jahrhunderte ein Privileg der jeweiligen Oberschicht. Erst der mit der Industrialisierung einhergehende Breitenwohlstand ermöglicht Individualismus und Selbstverwirklichung als Massenphänomen. Innerhalb weniger Jahrzehnte lösten sich die ständischen und sozialen Milieus mit ihren teilweise strengen Normen, Sitten und Ritualen auf und eröffneten denjenigen, die es sich leisten konnten, ein bisher ungeahntes Maß an frei bestimmter Lebensführung. Doch Freiheit ist anstrengend. Denn wie soll man leben, wenn niemand einem sagt, wie man leben soll? Also orientiert man sich zunächst an den überlieferten Traditionen. Dementsprechend dauert es mehrere Generationen, bis sich die Menschen tatsächlich von den überlieferten Rollenzuweisungen auch innerlich lossagen und das Ideal radikaler Selbstverwirklichung zum allgemeinen Lebensprinzip wird. Welches Selbst aber soll das sich nach Selbstverwirklichung sehende Selbst verwirklichen? Für welche der vielen Lebensoptionen soll es sich entscheiden? Für welchen Job, für welchen Partner, für welches Geschlecht, für welches Hobby, für welche Subkultur? So gerät das sich nach sich selbst suchende Selbst in Selbstfindungsstress. Es ist überfordert, also braucht es Selbstfindungshilfe. Anstelle des Priesters tritt in der postmodernen Emanzipationsgesellschaft daher der Coach, der Therapeut oder der Personal Trainer. Es entsteht das, was der Soziologe Ulrich Beck die postreligiöse Theologisierung des Alltags genannt hat. Zitat Beck: Die Entscheidungen der Lebensführung werden vergottet. Fragen, die mit Gott untergegangen sind, tauchen nun im Zentrum des Lebens wieder neu auf. Da nunmehr das Ich für sein Heil zuständig ist und nicht mehr Gott oder die Tradition, gibt es für dieses Ich keine belanglosen Entscheidungen mehr. Alles wird wichtig und bekommt Bedeutung, auch wenn es keine Bedeutung hat. Jede Entscheidung, jeder Autokauf, jeder Urlaub, das alles will genau bedacht sein, denn jede Wahl ist nicht nur eine Wahl für ein Produkt, ein Broterwerb oder ein Zeitvertreib. In einer Überflussgesellschaft hat jede Lebenshandlung zugleich symbolischen Gehalt. Jeder Einkauf, jeder Flirt, jeder Wunsch wird zu einem Bekenntnis für einen bestimmten Lebensentwurf. Das Ich ist sein eigener Erlösergott geworden. Da es aber, anders als der alte Gott, weder allwissend noch allmächtig ist, wird es unsicher. Es mag sich nicht festlegen zwischen den vielen Optionen, die eine Wohlstandsgesellschaft bietet. Das Selbst will verzweifelt es selbst sein, doch genau das funktioniert nicht, da ein Selbst, das verzweifelt es selbst sein möchte, nicht es selbst ist und auch niemals wird. Zitat, viele ahnen es von Ihnen, Sören Kierkegaard. Insofern arbeitet das Selbst mit seinem verzweifelten Streben, es selbst sein zu wollen, sich in das gerade Gegenteil hinein. Es wird eigentlich kein Selbst. Zitat Ende. Was die Sache noch schlimmer macht, allen geht es gleich. Jeder hat dieselben Ängste, dieselben Probleme. Jeder will anders und einzigartig sein. Die Konflikte, die daraus entstehen, und die Hilflosigkeit sind aber kollektiv. Aus dieser Not versucht sich das Wohlstandsindividuum mithilfe der Massenmedien und der durch die Massengüterindustrie bereitgestellten Konsumangebote zu befreien. Das aber muss scheitern, denn millionenfach inszenierte Individualität ist keine. Es ist das Grunddilemma des modernen Individuums. Wenn alle unverwechselbar sein wollen, werden alle gleich. Das Individuum inszeniert seine Einmaligkeit als Kopie. Dafür werden ihm durch die Mode, die Freizeit und die Unterhaltungsindustrie die nötigen Mittel bereitgestellt. Und das Internet ermöglicht es, jedem Instagram-Klon seinen Alltag als Hochglanzleben zu inszenieren und sich dabei auch noch bewerten zu lassen. Doch die Selbstinszenierungsstrategien des postmodernen Individuums sind nicht nur deshalb verlogen, weil sie auf Produkte der Massenkonsumgüterindustrie zurückgreifen und dabei ängstlich auf den allgegenwärtigen Like-Button schauen. Vor allem ist es nicht willens, die Konsequenzen, dieser echter Individualität zu tragen. Der Individualist der ausgehenden Moderne will sein Leben radikal individuell führen. Doch bitte, die Gesellschaft hat nicht nur Applaus zu spenden, sie hat ihn dabei auch noch zu unterstützen. Wenn er Kinder will, braucht er Krippenplätze, Erziehungsgeld und eine Jobgarantie dazu. Wenn er Karriere machen möchte, hat der Staat dafür zu sorgen, dass diese aber auch abgesichert ist. Der Ausbildungsweg hat ohnehin umsonst zu sein und wenn seine Pläne scheitern, hat die Gesellschaft bereit zu stehen, ihm zu helfen. Der daraus sich ergebende Widerspruch ist offensichtlich. Einerseits will das postmoderne Individuum unabhängig sein, frei von Zwängen und sich ganz und gar autonom entfalten. Andererseits soll diese Freiheit ohne Risiko sein, denn ein scheiterndes Emanzipationsprojekt könnte auf ein Maximum an Unfreiheit hinauslaufen. Diesen Preis ist das nach Unabhängigkeit strebende Individuum aber nicht bereit zu zahlen. Dies gilt umso mehr, als Scheitern und Gelingen eines Lebensentwurfes von einer Reihe unkalkulierbarer Zufälle abhängen. Diese Kontingenzen des Lebens empfindet das Selbstverwirklichungsindividuum als Zumutung und als ungerecht. Also ruft es nach Kontingenzkompensation. Da es ein Menschenrecht ist, sich selbst zu verwirklichen, darf dieses Menschenrecht nicht durch die Wechselfälle des Lebens getrübt werden. Also hat der Einzelne einen moralischen Anspruch auf Hilfe und Unterstützung durch die Gesellschaft. So führt die Individualisierung qua Anspruchshaltung zwangsläufig zu einer Moralisierung der gesellschaftlichen Diskurse. Denn jeder ist ein Einzelner und jeder hat Ansprüche, die er unter dem Deckmäntelchen des moralischen Rechtes an die anonyme Gesellschaft delegiert. Das Ergebnis ist die staatlich sanktionierte Individualemanzipation, exemplarisch zu studieren am offiziellen Staatsfeminismus. Der spätmoderne Moralismus ist somit nicht nur Religionsderivat und Produkt der Säkularisierung, er ist zugleich das Ergebnis der Individualisierung. Das gilt umso mehr, als dass das eine nicht vom anderen zu trennen ist. Der Moralismus ist die Religion des sich selbst vergöttlichenden Ichs, denn auch dieser neue Gott braucht einen Glauben und sei es an sich selbst. Der Kult, den er sich selbst darbringt, ist der Humanitarismus und der Moralismus seine Ideologie. In einer Gesellschaft, in der alle anders sein wollen und sich möglichst individuell selbst inszenieren, wird konsequenterweise die Zugehörigkeit zur Minderheit ein Ideal. Denn erst wenn ich Minderheit bin, bin ich nicht wie die Masse. So wird die Minderheit zum heiligen Gral der Selbstverwirklichungsgesellschaft. Deshalb besitzt sie Minderheitenrechte. Indem das Individuum sich als Teil einer Minderheit definiert, emanzipiert es sich also nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft, sondern gerät in die moralische Offensive. Seine idiosynkratischen Anliegen werden nun, weil nicht idiosynkratisch, sondern Ausdruck des Lebensgefühls einer Minderheit, zu Minderheitenrechten geadelt. Ein entscheidendes Moment der Agenda des postindustriellen Hypermoralismus ist daher der Minderheitenschutz. Im Kern geht es dabei nicht so sehr um den Schutz faktischer Minderheiten, dagegen wäre ja nichts zu sagen, sondern darum, das Selbstinszenierungsbedürfnis des nach Sinn und Lebensinhalt suchenden Individuums auf die Ebene moralischer und schließlich rechtlicher Ansprüche zu heben. Jeder will Minderheit sein und dabei von der Majorität unterstützt werden. Wer dieses idiosynkratische Anliegen kritisiert, kritisiert nun nicht das persönliche Anliegen eines Einzelnen, sondern unterdrückt das Anliegen einer Minorität. Kurz, er macht sich des schlimmsten Verbrechens hochindividualisierter Gesellschaften schuldig, er diskriminiert. Zwar bedeutet diskriminieren eigentlich nur unterscheiden, aber allein das Unterscheiden ist aus Sicht des auf seinen Minderheitenstatus pochenden Individuums ein Akt der Abwertung. Denn das moderne Individuum will zwar als das ganz andere wahrgenommen werden, sonst wäre es ja nicht emanzipiert, wer es aber als das ganz andere bezeichnet, macht sich der Diskriminierung schuldig. Das ist zwar nicht logisch, aber immerhin konsequent. Denn Wo alle anders sein wollen, wird zugleich der Anspruch erhoben, dass das Anderssein vollkommen normal ist. Ergebnis: Keiner will normal sein, aber alle wollen als normal empfunden werden. Das scheint nun auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Doch diesem Denken liegen zwei Verwendungen des Begriffs normal zugrunde. Der statistische: Normal ist, was die Mehrheit denkt, macht oder tut. Und der normative: Normal ist, was toleriert werden muss, auch wenn es gar nicht normal in einem statistischen Sinne ist. Postmoderne Gesellschaften neigen dazu, den statistischen Normalitätsbegriff durch den normativen Normalitätsbegriff zu ersetzen. Alles ist normal, auch wenn es gar nicht normal ist. Um nicht missverstanden zu werden: Hier geht es nicht um eine Anklage des Individualismus im Namen einer kollektivistischen Ideologie. Im Gegenteil. Es kann und es darf kein Zurück hinter den Individualismus der Moderne geben. Doch der spätmoderne Individualismus ist eben kein Individualismus. Er ist eine narzisstische Konsumideologie auf Kosten der Allgemeinheit. Ein Individualismus, der sich ernst nimmt, trägt die Konsequenzen seines Lebensentwurfs selbst. Doch der zeitgenössische Individualismus nimmt sich nicht ernst. Im Kern ist er nichts anderes als ein Hedonismus, der sich einer emanzipatorischen Rhetorik bedient. Denn nichts scheut das hedonistische Individuum der Spätmoderne so sehr wie Emanzipation, die ihren Namen verdient. Schließlich bedeutet Emanzipation Autonomie. Das aber heißt Selbstgesetzlichkeit, wie die Altphilologen unter Ihnen wissen. Wer sich jedoch seine eigenen Gesetze gibt, muss auch die Konsequenzen tragen. Doch das ist für den Wohlstandsbürger unserer Gegenwart zu anstrengend. Lieber kultiviert er seinen Größenwahn und damit seine Infantilität. Mit erstaunlichem Effekt: Indem dieser infantile Individualismus sein Schicksal an die Gemeinschaft bindet und sich von ihr abhängig macht, rehabilitiert er sie ideologisch. Das ist der einfache Grund dafür, dass soziale Gerechtigkeit in individualistischen Gesellschaften eine so hohe Bedeutung bekommt. Bestand die traditionelle Gerechtigkeit darin, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, so wittert der Gläubige des zeitgenössischen Gerechtigkeitskultes genau darin ein Skandal. Denn aus seiner Sicht besteht Gerechtigkeit in der absoluten Inklusion. Alle haben gleich zu sein, auch wenn sie nicht gleich sind. Und sozial gerecht ist, was Gleichheit schafft, wo Ungleichheit war. Aus dem Kult um die soziale Gerechtigkeit folgt notwendigerweise der Imperativ der totalen Toleranz. Denn wenn alle gleich sind, auch die, die nicht gleich sind, dann hat die Gemeinschaft jede Form individueller Emanzipation zu tolerieren, und sei sie noch so absurd. Da aber Toleranz im Grunde nur bedeutet, dass jeweilige Lebensentwürfe ertragen werden, das postmoderne Individuum aber mehr möchte, nämlich Anteilnahme, ja Applaus für seine Selbstinszenierung, fordert es notwendigerweise Akzeptanz und absolute Offenheit. Wir alle haben, alles zu akzeptieren und offen zu sein, besser noch voll offen, für alles und jedes. Alles andere wäre Diskriminierung. Vielfalt wird zum Zweck an sich. Worin genau eigentlich ihr Mehrwert liegt, kann keiner sagen. Doch Vielfalt ist besser als Einfalt. Zumindest für die Einfältigen. Also kommt es zum Vielfaltsparadox. Wo alle Vielfalt wollen, ist das Ergebnis Eintönigkeit. Man feiert den Pluralismus und beerdigt das Plurale. Es entfaltet sich ein Vielfaltsbetrieb, der nichts anderes produziert als Monotonie. Was bleibt, ist eine Kultur, die keine Substanz mehr hat, sondern deren ganzer Gehalt sich, quasi als Kulturprothese, in der Ideologie absolute Offenheit erschöpft. Alle finden alles gut, extrem wichtig und total interessant und leben auch noch in der Illusion, damit eine besonders hohe Stufe moralischer Reflexion erreicht zu haben. Das ist dann der Nullpunkt. Denn man kann den Ausdruck Weltzivilisation nicht verwenden, ohne dass Benutzergebühren anfallen. Zitat Sloterdijk. Ups. Kapitel 6: Hypermoralismus als Ideologie der Massengesellschaft. Das Ergebnis des kollektiven und kollektivistischen Individualismus der Spätmoderne ist die Massengesellschaft. Genauer gesagt, sie ist das Resultat von Emanzipationsstreben plus Wohlstand. Bedingung für die Grundlagen moderner Massengesellschaft war die Überwindung der Güterknappheit. Es ist nicht ohne Ironie, dass das Leben in dem Moment sinnlos wurde, in dem das Ziel des Lebens nicht mehr darin bestand, zu überleben. Diese Lücke des Lebenssinns, in die Lücke dieses Lebenssinns springt nun der Konsum. Ziel des Lebens ist es nun, möglichst viel und möglichst intensiv zu konsumieren. Güter, Erfahrungen, Menschen, Waren, Ereignisse. Mit dieser grundlegenden Neuausrichtung des Lebens ändert sich auch das Wertgefüge. Anstelle des Ideals der Askese tritt nach und nach der Hedonismus als Breitenphänomen. Was bisher nur wenigen Reichen und dem Adel vorbehalten war, wird nun auch dem Bürger möglich. An die Stelle einer Moral der Enthaltsamkeit tritt die Vorstellung von der Selbstfindung qua Sinnlichkeit. Das sinnvolle Leben wird nun zum sinnlich erfüllten Leben, zur Aneinanderreihung von Erlebnissen. Das verändert auch den Kapitalismus selbst. Die protestantisch-asketische Ethik, die Max Weber als Bedingung der Entfaltung des modernen Kapitalismus ausgemacht hat, erweist sich langfristig als hinderlich. Um den Kapitalismus in die moderne Massengesellschaft zu transformieren, muss die Kaufkraft der Bevölkerung den Produktionsmöglichkeiten der Konsumgüterindustrie angepasst werden. Der dadurch mögliche Erwerb von Waren wird von einer Notwendigkeit zu einem Glücksversprechen. Konsum zu einer den Alltag bestimmten Tätigkeit, kaufen zum Hobby. Das hat zugleich Folgen für die Gesellschaftsstruktur. Notgemeinschaften wie die Familie, die Sippe oder die Dorfgemeinschaft lösen sich auf. Das Individuum befreit sich nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial. Bestimmter Lebensmittelpunkt sind nun nicht mehr die sozialen Strukturen, in die man hineingeboren wird, sondern diejenigen, die man sich erwählt. Die Gesellschaft wird mobil. Verstärkt wird dieser Prozess noch durch die technisch ermöglichte Arbeitsteilung. Die Menschen werden Fachleute für kleinteilige Arbeitsprozesse in der Produktion oder der Verwaltung. War man Jahrtausende zuvor als Landwirt oder Handwerker verantwortlich für einen vollständigen Produktionsprozess, so bildet sich nun mit der Industrialisierung ein Spezialistentum heraus. Da Spezialkenntnisse in einer Hochtechnologiegesellschaft aber schnell veralten, fällt auch die Bindung zur jeweiligen Arbeitsstelle. Die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung macht langfristige Beschäftigungsverhältnisse obsolet. Der Mensch hat keinen Beruf mehr, sondern einen Job. Die neue räumliche und soziale Mobilität steigert die Egalität. Menschen werden aus tradierten sozialen Rollen und den damit fest verbundenen gesellschaftlichen Hierarchien entlassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Hierarchien mehr gibt. Doch werden diese durchlässiger und vor allem unüberschaubarer. Die Klassengesellschaft der frühen Industrialisierung wandelt sich spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg zur nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Jeder ist irgendwie Mittelstand. Lediglich der Umfang der Konsummöglichkeiten und die zur Schau getragenen Insignien des Besitzes unterscheiden das Kleinbürgertum vom Besitzbürgertum. Doch wo die Egalität zunimmt, wird immer mehr Egalität eingeklagt. Grund dafür ist ein sogenanntes wohlstandsinduziertes Wahrnehmungsparadox. Je ähnlicher die Konsummöglichkeiten in einer Wohlstandsgesellschaft werden, desto größeren Widerwillen erzeugen die verbleibenden Unterschiede. Nicht, was ich habe und konsumiere, befriedigt, vielmehr frustriert, dass sich mein Nachbar mehr leisten kann als ich. Das gilt umso mehr in einer Gesellschaft, in der sich die Individuen über ihre Möglichkeit der Selbstentfaltung qua Konsum definieren. In einer solchen Gesellschaft werden unterschiedliche Konsumkapazitäten zum größtmöglichen Ärgernis. Ergebnis: Die Selbstfindung mittels Konsum von Gütern und Erlebnissen wird in einer Massenkonsumgesellschaft zum Menschenrecht und damit moralisiert. Politisch hat das zur Folge, dass in spätmodernen Massengesellschaften faktisch nur noch sozialdemokratische Parteien zur Wahl stehen. Allerdings dient in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft die sozialdemokratische Wohlfahrtspolitik kein Klasseninteressen mehr, sondern den konsumistischen Emanzipationsbedürfnissen des Einzelnen. Die Politik soll dem Privaten dienen, nicht der Res Publica. Der Staat wird zum Erfüllungsgehilfen persönlicher Wohlfahrt. Aber auch die nivellierte Massengesellschaft braucht Führungspersonal in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der Politik. Mit anderen Worten, sie braucht eine Elite. Eliten allerdings sind in einer egalitären, anti-elitären Gesellschaft verpönt. Denn wo alle gleich sind, darf keiner anders sein, schon gar nicht besser. Also verlieren die alten Eliten in sich formierenden Massengesellschaften an Einfluss. Entscheidend für den schnellen Zusammenbruch der bis dahin zumindest noch ansatzweise gültigen traditionellen Werteordnung war die Neudefinition von Jugend und Jugendlichkeit in der Moderne. Galten in vormodernen Gesellschaften die Alten und das Alte als Hüter des kulturellen Wissens, so erfordert die urbane, technische Gesellschaft Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. Die Jugend wird zum Ideal. Das Alte und Althergebrachte hingegen wirkt überholt und unattraktiv. Man beginnt in Kategorien wie In und Out zu denken, wobei etwas Out ist, sobald die Masse begriffen hat, dass es In ist. Immer schnellere Modezyklen werden somit zu einem Signum der späten Moderne. Das Neue ist gut, ganz einfach, weil es das Neue ist. Keiner braucht zwar ein neues Smartphone, aber alle haben eines. Insbesondere in der Welt des Digitalen ersetzt die Pseudo-Innovation die Innovation. Belanglosigkeiten werden zur Initialzündung einer ganz neuen Zukunft hochgejubelt. Ein herausragendes Kennzeichen der Massengesellschaft ist somit ihr Modernismus. Anders formuliert, sie ist strukturell antikonservativ. Fortschrittsgläubigkeit wird zu einem ihrer ideologischen Hauptmomente. Selbst Fortschrittskritiker sind fortschrittsgläubig. Nicht der Fortschritt selbst wird in Frage gestellt, vielmehr wird um die wahre Fortschrittlichkeit gestritten. Exemplarisch deutlich wird das an der Ökologiebewegung. Wo man vor 3 Jahrzehnten Kernkraftwerke ersatzlos streichen wollte und von einer ganz anderen Gesellschaft träumte, soll heutzutage die Atomkraft durch Windkraftwerke und alternative Energien ersetzt werden. Hatte die ursprüngliche Ökologiebewegung zumindest noch den Schneid, zurück zu einer vorindustriellen Gesellschaft zu wollen, so gibt sich ihr spätmoderner Ableger betont innovativ, ja als eigentlich innovative Kraft. Wie in Trance versetzt sich eine Gesellschaft, die sich dem Ideal des Andersseins verschreibt, in einen Modus permanenter Veränderung. Traditionen, überlieferte Wertevorstellungen und Normen leben jedoch von dem Gedanken des Unveränderlichen und ewig Gültigen. In modernen Selbstverwirklichungsgesellschaften sind das geradezu absurde Vorstellungen. Das erklärt auch, weshalb in einer solchen Gesellschaft selbst die vormals Konservativen nicht mehr konservativ sein wollen. Der moderne Konservative gibt sich vielmehr als Vertreter einer vernünftigen Modernität. Nicht ein gesellschaftlicher Status quo soll konserviert werden, sondern lediglich das Tempo des Fortschritts. Der Konservativismus hat vor dem Modernismus kapituliert. Entsprechend ändert sich das Wertgefüge und der Habitus der Eliten. Dies gilt umso mehr, als Eliten sich in einer anti-elitären Gesellschaft nicht mehr als Eliten zu erkennen geben dürfen. In einer anti-elitären Gesellschaft gibt sich die Elite selbst anti-elitär und elitenkritisch. Wo es als unschick gilt, zum Kreis der Etablierten zu gehören, gehören auch die Etablierten nicht zu den Etablierten, sondern definieren sich über ihr angebliches Außenseitertum. So kommt es zu dem mitunter irritierenden Effekt, dass sich selbst etablierte Protagonisten der Elite als Querdenker inszenieren. Ihr Symbol ist der millionenschwere Schauspieler oder Popstar, der von seiner Villa in Beverly Hills aus über Armut und Umweltzerstörung klagt und sein Gewissen dadurch beruhigt, dass er sein Geld in ein mit alternativen Energien betriebenes Luxusressort investiert und als UNICEF-Botschafter durch die Welt reist. Die neuen anti-elitären Eliten unterscheiden sich von ihren Vorgängern jedoch nicht nur dadurch, dass sie jedes Elitensein von sich weisen. Vor allem definieren sie sich nicht über die Tradition. Im Gegenteil, die neuen Eliten verstehen sich als Speerspitze des Modernismus, als Reformkräfte, die die Menschheit in eine bessere Zukunft führt. Erstmals in der europäischen Geschichte hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Elite etabliert, die nicht konservativ ist, sondern sich als Avantgarde versteht. Sie gibt sich modern und feiert die Überwindung des Gestern. Dass es sich dennoch um eine Elite handelt, merkt man jedoch daran, dass all jene, die die Werte dieser Elite nicht teilen, als randständige Außenseiter und Verlierer angesehen werden. Und wie jede Elite, so versucht auch diese neue Elite mit Nachdruck, ihre gesellschaftliche Stellung zu behaupten. Nur aussprechen würden sie das nie. Dass diese neue Elite sich nicht als Elite verstehen will, bedeutet somit nicht, dass sie keine Distinktionsmerkmale kennt. Entscheidend für die Zugehörigkeit zu der neuen Elite ist weniger das Kapital und schon gar nicht die Herkunft, sondern vor allem die Symbolik. Also das, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu als Habitus bezeichnet hat. Für Bourdieu ist der Habitus ein Teil des sogenannten kulturellen Kapitals. Es umfasst den Geschmack, die kulturellen Vorlieben, die Bildung und Sprache, aber auch die Gestik der jeweiligen Personen. All diese Eigenschaften machen, so der Titel von Bourdieus berühmten Hauptwerk, die feinen Unterschiede aus. Diese feinen Unterschiede gibt es auch in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Und auch deren elitenfeindliche Elite hat sich einen subtilen Habitus angeeignet, der sie von der Masse der Bevölkerung unterscheidet. So gibt man sich im Kreis der neuen Eliten, seien sie nun besser verdienend oder nicht, international, weltoffen und kosmopolitisch. Man surft auf den Wellen des Zeitgeistes, begrüßt den gesellschaftlichen und technischen Wandel und bejubelt die Buntheit der Welt und ihre Diversität. Entsprechend inszeniert man sich als Kosmopolit, der seine kulturelle Identität nicht aus seiner Abstammung ableitet, sondern patchworkartig und autonom aus den weltweiten Angeboten an Lebensstilen und Moden zusammenstellt. Zum Habitus der neuen Elite gehört konsequenterweise eine Beschäftigung in sogenannten Zukunftsbranchen. Man arbeitet im IT-Bereich, im Kultur- oder Medienbetrieb, in einem weltweit agierenden Konzern oder einer internationalen Organisation. Und da man sich in diesem Umfeld ausschließlich unter seinesgleichen bewegt, lassen sich Kosmopolitentum, Wohlstand und linksliberale Gesinnung gleichzeitig zur Schau stellen, ohne auf Widerspruch zu stoßen. Man ist Teil der internationalen Klasse der gut ausgebildeten und flexiblen, derjenigen, die ein paar Semester in Stanford oder Boston studiert haben und deren Karriere sie nach London oder Shanghai verschlagen hat. Und mit unverhohlener Geringschätzung schaut man auf all jene, die heimatverbunden leben und ihr Dorf und ihre Kleinstadt nur während des zweiwöchigen Sommerurlaubs länger verlassen. Da sich die Angehörigen einer Elite in einer anti-elitären Gesellschaft nicht als Elite verstehen, pflegt man einen Lebensstil, der sich von dem traditionellen alteuropäischer Eliten deutlich unterscheidet. Ikonen einer solchen bewusst anti-elitären Selbstdarstellung der Eliten sind etwa der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs, der seine Produktpräsentation stets im schwarzen Rollkragenpullover absolvierte, oder der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der auch bei offiziellen Anlässen immer noch im T-Shirt oder Kapuzenpulli auftritt. Die neuen Eliten geben sich nicht nur äußerlich unangepasst, konsequenterweise vertritt man auch Werte und Ideale, die aus dem Weltanschauungsarsenal der politischen Linken stammen. Damit unterstreicht man nicht nur die eigene angebliche Nonkonformität, sondern beglaubigt zugleich seine gesellschaftspolitische Modernität. Einer der wichtigsten und häufig übersehenen Unterschiede zwischen den alten und den neuen Eliten sind daher die veränderten ideologischen Vorzeichen. Traten die alten Eliten als Bewahrer überlieferter Ordnung auf, so machen sich die neuen Eliten zum Verkünder hypermoralistischer Gesellschaftsutopien. Anders als die alte Elite, die sich entweder über die Abstammung, den Besitz oder die Bildung definierte, versteht sich die neue kosmopolitische Elite vor allem als Träger progressiv empfundener Werte. Elite zu sein, wird zu einer Gesinnung- und Lifestyle-Frage. Man gibt sich offen, tolerant und linksliberal. Den Nationalstaat hält man für eine überholte Einrichtung, Grenzen für Ausdruck von Borniertheit. Man ist polyglott und bastelt sich seinen individuellen Lebensstil aus den Versatzstücken des globalen kulturellen Angebots. Man liebt französische Filme, entspannt bei indischem Yoga, genießt italienische Küche, bevorzugt skandinavisches Design. Man bewohnt die gentrifizierten Viertel der Großstädte, nicht ohne die Gentrifizierung zu beklagen, hat ein Netflix-Abo, konsumiert mit Kennermiene die neuesten amerikanischen Serien halb im Original, bucht seinen Urlaub bei Airbnb und liest die Washington Post natürlich online. Vor allem aber wähnt man sich als Träger einer neuen globalen Ethik und Kultur, die in Barcelona ebenso zu Hause ist wie in Sydney. Man definiert sich nicht über lokale Verortung, sondern über die sozialen Netzwerke der Gleichgesinnten. Getragen wird dieses Milieu im Kern von einer egozentrischen Emanzipationsbedürfnis, der Sehnsucht nach einem möglichst radikalen, kulturellen und intellektuellen Bruch mit der eigenen Herkunft. Die Welt der Eltern und Großeltern mit ihren Überlieferungen und lokalen Verortungen wird als einengend und selbstverwirklichungsfeindlich empfunden. Man betet seine Ahnen nicht mehr an, man verurteilt sie. Nur so kann man sich von ihnen befreien. So befindet man sich in einem andauernden Krieg gegen die eigene Vergangenheit und Herkunft. Da aber die Kontaminierung mit dem Gestrigen und Rückständigen in jeder Ecke lauert und die eigene Unsicherheit groß ist, schottet man sich ab und bewegt sich konsequenter in einer Welt, die man für bunt hält und vielschichtig, wo aber letztlich alle gleich sind, konfektionierte Individualisten. Die kulturelle Abschottung dieser Offenen und Toleranten führt zu einer Verengung ihrer Perspektive. Man verfällt dem Irrtum, das eigene Leben sei der normative Goldstandard. Man wähnt sich auf der Höhe der Zeit. Schlimmer noch, aufgrund der Fehleinschätzung, dass das eigene Emanzipationsprojekt das einzig Legitime und Moderne sei, schaut man mit Verachtung auf jene, die an diesem Projekt und der ihm implantierten Ideologie nicht teilhaben können oder wollen. Man wird zum Bannerträger des Hypermoralismus. Das Ergebnis ist ein Kulturkampf von oben. Erstmals in der europäischen Geschichte wird versucht, eine Kulturrevolution aus den oberen Stockwerken der Gesellschaft zu inszenieren. Die Elite der gut Ausgebildeten, der Akademiker, der beruflich Erfolgreichen, der Kreativen und international Vernetzten hat sich unter dem Vorzeichen individueller Emanzipation von allem losgesagt, was traditionell Identität und Zugehörigkeit stiftet. Stattdessen bedient man sich aus der Hybridkultur des internationalen Marktes. Zu diesem Zweck wird das Kulturverständnis uminterpretiert. Kultur ist nun nicht mehr ein System aus Symbolen, Werten und Normen, in die man hineingeboren wird, sondern ein Konsumangebot aus dem globalen Arsenal weltweiter Folklore zum Zweck individueller Selbstverwirklichung. Damit einher geht konsequenterweise eine Ideologie der Offenheit. Verteufelt wird alles, was dem eigenen hedonistischen Selbstentwurf entgegenstehen könnte. Kulturelle Identitäten und lokale Traditionen gelten als überholt oder bestenfalls als hippe Ingredienz der eigenen Patchwork-Identität. Wer sich dieser Ideologie der Offenheit entgegenstellt, entlarvt sich als gestrig, borniert oder Schlimmeres. Mehr noch, die neue globale Elite sieht sich selbst als Ideal, als Verwirklichung eines neuen Menschentypus und als Ziel der Geschichte. Anders als die alten Eliten setzt die neue Elite daher nicht auf Bewahrung, sondern verfolgt das Projekt einer radikalen Umgestaltung der Lebenswelt in ihrem Sinne. Die Welt soll moralisch missioniert werden. Vielen Dank.